was einem die Smartwatch sagt, hat oft gar nichts damit zu tun, wie man wirklich geschlafen hat.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Schlaf. Wir alle brauchen ihn und trotzdem haben viele das Gefühl, er könnte besser sein. Tiefer, erholsamer, effektiver. Auf Social Media, vor allem auf TikTok, kursiert dazu gerade ein Trend mit einem ziemlich ambitionierten Namen. Sleep Maxing. Die Idee dahinter? Den eigenen Schlaf mit allen möglichen Tricks zu optimieren. Von Magnesiumsprays über Melatonin bis hin zu ziemlich ungewöhnlichen Methoden wie Mouth Taping. Aber was steckt wirklich dahinter? Welche dieser Hacks bringen tatsächlich etwas und welche sind eher Mythos oder im schlimmsten Fall sogar riskant? Ich bin Vanessa Grill und in dieser Folge von Gut zu wissen sehe ich mir den Trend genauer an. Gemeinsam mit Professorin Dr. Birgit Högl, der Leiterin des Zentrums für Schlafmedizin an der Uniklinik für Neurologie in Innsbruck. Herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Guten Morgen. Auch danke für die Einladung zum Interview.
Dann starten wir gleich. Und zwar ist mir im Internet jetzt in den vergangenen Wochen häufiger das Neck-Swinging untergekommen. Da geht es darum, da hängen Personen mit gepolsterten Gurten unter dem Kinn in der Luft. Sie sitzen aber und schwingen hin und her. Und es heißt, das bringt tatsächlich Entspannung und soll eben auch dann für einen erholsamen Schlaf sorgen.
Also ich denke, mit dem Schlaf hat es primär gar nichts zu tun. Und ich würde da zu allergrößter Vorsicht raten, denn im Nacken gehen auch ganz wichtige Blutgefäße durch, die sehr fragil sind, die für die Durchblutung vom Gehirn und von den Hirnstammstrukturen essentiell sind und deren Verletzung fatale Auswirkungen haben könnte. Also man müsste zu so einem Trend, den ich jetzt nicht kenne, sicherlich Ärztin für physikalische Medizin fragen oder Physiotherapeuten und das auf keinen Fall selbst ungefragt und unverordnet versuchen. Und da ansonsten aber zur Schlafverbesserung, denke ich, gibt es überhaupt keine Daten dazu.
Dann, wie schaut's denn mit dem Mouth Taping aus? Also sich den Mund mit einem Pflaster über Nacht zukleben, damit man eben durch die Nase atmet.
Ja, das ist auch so ein Mythos, denn man muss sagen, dass wenn jemand mit offenem Mund atmet, im Schlaf hat es meistens seinen Grund. Entweder weil die Nasenatmung so sehr behindert ist, dass nicht genug Luft eingeatmet werden könnte, oder weil zum Beispiel eine schlafbezogene Atmungsstörung, obstruktive Schlafapnoe, kräftiges Schnarchen vorliegt. Und in diesem Fall würde es auch nicht reichen, sich den Mund einfach zuzukleben, weil die Verlegung der Atemwege, die Behinderung des Luftstroms eigentlich nicht im Bereich des Mundes ist, sondern im Bereich des Rachens und des Zungengrundes, also viel weiter hinten oder tiefer sozusagen. Und deswegen ist es ein seltsamer Trend.
Aber ist der Schlaf erholsamer, wenn ich durch die Nase atme?
Also wenn ich keine behinderte Atmung im Schlaf habe, ist der Schlaf natürlich erholsamer. Aber das heißt nicht, dass man das einfach durch Mund zupicken erreichen kann, sondern man muss dann immer nach der Ursache forschen und versuchen, die Ursache zu beheben.
Noch sowas ist, was manche machen zum Einschlafen, sie hören sich White Noise an. Man findet auch ganz viele Tonbeispiele auf YouTube und auf Social Media.
Gibt es natürlich alle möglichen Waldgeräusche und diese kleinen schabenden Geräusche. White Noise ist eigentlich ganz was Uraltes meiner Schulzeit. Und das war noch in den ganz frühen 80ern, hat auch schon eine Kollegin einmal drüber eine Arbeit geschrieben, wie man Schmerzen beim Zahnarzt mit weißem oder mit rosa Rauschen vermindern könnte. Also es sind keine neuen Ideen. Sagen muss man, dass manchen Leuten vor allen Dingen, die so ein gewisses Grundrauschen gewöhnt sind, etwas fehlt, wenn die plötzlich in komplett stiller Umgebung schlafen. Dass zum Beispiel manche Menschen, die immer mit Klimaanlage schlafen, besser schlafen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, als wenn keine Klimaanlage ist. Bei Menschen, die normalerweise ohne Klimaanlage schlafen, ist es vielleicht umgekehrt. Das ist übrigens auch so bei Menschen, die wegen einer obstruktiven Schlafapnoe mit CPAP behandelt sind, also mit Continuous Positive Airway Pressure, mit diesen kleinen Geräten. Wer sich einmal daran gewöhnt hat, der möchte diesen Sound dann vielleicht nicht mehr missen. Das heißt, man kann einen vielleicht beruhigen, nur es sollte etwas Gleichförmiges sein, weil es schon auch Hinweise darauf gibt, dass Geräusche, die unregelmäßig sind und die einen zwar nicht aufwecken, aber trotzdem dazu führen können, dass man von tieferen in oberflächlichere Schlafstadien kommt. Das heißt, auch wenn einen der Sound nicht weckt, kann er unter Umständen schlafstörend sein, vor allem bei Geräuschen, die so pulsatil, die manchmal dann auftreten.
Also wenn der Fernseher die ganze Nacht nebenher läuft zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Was heißt eigentlich White Noise? Woher kommt das Weiß beim Rauschen?
Das müsste man, denke ich, Physiker fragen. Das hat was mit dem Frequenzspektrum zu tun. Und warum das Weiß oder rosa heißt, könnten sicher Tontechniker oder Physiker genauer erklären.
Die Antwort möchte ich nun gleich nachreichen. Und zwar ist das White in White Noise als Metapher zu verstehen, ähnlich wie bei weißem Licht. Weißes Licht enthält ja alle sichtbaren Farben gleichzeitig. Und so ist es bei White Noise. Es besteht aus allen hörbaren Frequenzen und diese sind gleich stark vertreten. Es ist also ein Geräusch, in dem kein bestimmter Ton dominiert, sondern handelt sich eben um ein gleichmäßiges Rauschen.
Was man jetzt auch überall sieht, sei es auf Plakaten vor der Apotheke oder auch in der Werbung im Fernsehen und eben auch auf Social Media, ist Melatonin in Form von Gummibärchen, Tabletten oder auch Tropfen. Das soll eben beim Einschlafen helfen oder die Einschlafzeit verkürzen. Macht das Sinn?
Aus der Sicht der Schlafmedizin kann man sagen, dass Melatonin kein Schlafmittel ist, sondern das ist ein physiologisches Signal für die innere Uhr, das der inneren Uhr einfach sagt, dass Nacht ist. Es wird bei Dunkelheit ausgeschüttet und da wird durch Licht blockiert. Also es ist sozusagen etwas, was auf die innere Uhr wirkt. Und höchstens signalisiert, dass es Zeit zum Schlafen ist, aber nicht das Einschlafen an sich fördert. Dennoch gibt es alle möglichen Präparationen. Der Vorzug beim Melatonin für die Industrie ist eben, dass es kein Medikament ist in diesen Präparationen, sondern Nahrungsergänzung. Und dann kann es überall eingebaut werden, von Nasenspray bis Gummibärchen und Lutschtabletten. Das ist nicht ganz unproblematisch, weil schon Untersuchungen gezeigt haben, dass die Dosierungen in diesen zahlreichen verschiedenen Präparationsformen ganz, ganz unterschiedlich sind, von fast nicht vorhanden bis sehr, sehr hoch. Und zu wenige Studien, die wirklich eine Wirksamkeit bei Schlafstörungen zeigen. Es gibt so prolongierte Melatoninpräparationen, die zur Behandlung von Schlafstörungen vorübergehend bei älteren Personen eingesetzt werden kann, wird aber nicht von der Kasse erstattet. Manche Schlafgesellschaften empfehlen, dass man den Einsatz bei älteren Menschen versuchen kann, weil es doch sehr viel eingesetzt wird und da in normaler Dosierung, wenn es auch nicht viel nützt, zumindest nicht viel schadet. Aber der Einsatz bei Kindern, da braucht sicher noch mehr Daten und davor wird immer wieder auch gewarnt, das unkritisch bei Kindern in hoher Dosierung einfach einzusetzen.
Dann ist mir auch untergekommen der Sleep Girl Mocktail, also Mocktail, weil kein Alkohol drinnen ist. Das ist ein Gemisch aus Sauerkirschsaft, Magnesium und Mineralwasser. Das sollte man vor dem Schlafengehen zu sich nehmen, wird da erzählt. Macht das Sinn?
Also alles, was einem subjektiv hilft, kann man natürlich machen. Ne? Bei dieser Präparation wird mir jetzt zuerst mal einfallen, dass man die Flüssigkeitsmenge bedenken muss. Ne? Wenn man da ein Viertel Liter trinkt, kann es bei einigen dazu führen, dass die dann nachts aufstehen müssen und auf die Toilette gehen. Der Sauerkirschsaft wüsste ich jetzt nicht, was der Vorzug sein soll. Er hat jedenfalls Zucker. Und
das putscht wieder auf wahrscheinlich, oder?
Nein, nicht wirklich. Nein, eine ganz geringe Menge Kohlehydrate ist schon von den uralten Schlafforschern in den 70er Jahren empfohlen worden. Ist wohl auch mit der Grund, dass immer diese Betthupferl und ein Pralinchen zur guten Nacht. Also eine ganz kleine Menge Kohlehydrate vor dem Schlafen wird von mancher Seite empfohlen und beruht vielleicht darauf, dass dieses Botenstoffsystem im Gehirn, was mit dem Wachbleiben verbunden ist, das heißt Hypokretin oder Orexin, dass diese Zellen, wenn man die im Experiment in Zuckerlösung legt, aufhören zu feuern. Das heißt, es könnte dieses System beruhigen. Das wäre jetzt vielleicht für den Sauerkirschsaft anzuführen. Und Magnesium wird ja auch immer wieder mal angeführt, um den Schlaf zu verbessern und muskelentspannend oder nervenentspannend sozusagen zu sein. Aber evidenzrichtige, also Beweise, gute Belege, dass es wirkt und wie es wirkt, gibt es auch nicht.
Gibt's nicht. Und wie schaut es bei den Gewichtsdecken aus? Also ganz schwere Decken.
Ja, ja.
Ja, genau. Das ist man dann, glaube ich, so wie ein Baby ein bisschen einfach so eingeengt, rundherum begrenzt sozusagen.
Ja, das ist auch sein neuerer Trend. Da sind, glaube ich, tatsächlich irgendwelche Metallketten oder irgendwas eingearbeitet, was die Decke einfach viele Kilo schwer macht.
Hindert das dann auch am Umdrehen oder am Hin- und Herbewegen, oder?
Wenn das glaube ich gar nicht wirklich untersucht, wie weit es einen dann hindert oder nicht hindert. Tatsache ist, dass es einfach sehr wenige Untersuchungen gibt, ohne richtige Kontrolluntersuchung. Aber das ist natürlich vor allem so ein kulturelles Phänomen. Also vor einigen Jahrzehnten war es noch üblich in unseren Breiten, dass Federbetten genutzt wurden, die auch viele Kilo schwer waren und sehr dick. Mit zunehmender wirtschaftlicher Entwicklung sind dann diese schweren Federbetten, Plumeaus, abgelöst worden von tollen, super leichten Daunendecken. Viele sind jetzt wahrscheinlich eher diese super leichten Daunendecken oder Kunststoffersatz gewohnt und erinnern sich gar nicht mehr, dass es schwere Decken auch schon zu Großelterns Zeiten gegeben hat. Und ich denke, das ist wirklich vor allem so ein kulturelles Phänomen. Wenn in manchen Ländern, vielleicht in heißen Ländern, deckt man sich möglicherweise überhaupt nicht zu oder hat vielleicht nur ganz leichtes Betttuch, dann gibt's aber auch Länder, in denen man wirklich nur mit einem Betttuch bedeckt schläft, aber das ist ganz fest unter die Matratze eingezwickt, seitlich unten und wieder seitlich, so dass man trotzdem wie so einem flachen Briefumschlag drinnen liegt. Das sind Phänomene, wie vielleicht manche das gewöhnt sind, so aus der Kindheit. Man sollte sicher nicht zu viel davon erwarten, wenn man jetzt ganz schlecht schläft. Vielleicht bevor man unendlich viel Geld ausgibt für eine ganz, ganz teure Gewichtsdecke, mal ausprobieren, ob einem das wirklich den großen Durchbruch bringt oder ob es vielleicht doch an anderen Faktoren auch liegt.
Manchmal wacht man wegen seines eigenen Schnarchens auf und da gibt's Nasenklammern, die natürlich für den Partner oder die Partnerin sehr angenehm sind, auch wenn ein Schnarchen aufhört, aber vielleicht auch man selber wacht da nicht so oft auf. Ist das was Gescheites oder wäre es besser, einfach der Ursache auf den Grund zu gehen?
Ja, dem kann man nur zustimmen. Das Schnarchen ist ja auch etwas, was eben tiefer im Rachen passiert, ein Zungengrund, Weichteile, was die oberen Atemwege umgeben und nicht so sehr auf Niveau der Nase. Manchmal kann eine minimale, aber oft nicht einfach nicht ausreichende Verbesserung der Nasenatmung, wenn man verhindert, dass die Nasenflügel, die vielleicht instabil sind, so kollabieren in der Einatmung, aber dass man eigentlich Schnarchen behandeln kann durch diese Nasenklammern, das ist leider nicht der Fall, das wäre zwar sehr angenehm, aber das ist in der Regel nicht ausreichend. Man müsste dann schauen, woher kommt das Schnarchen? Ist es einfaches Schnarchen oder gefährliches Schnarchen, was behandlungsbedürftig wäre?
Jetzt haben wir schon den interessanten Mocktail gehabt. Auch gesehen habe ich, dass helfen soll, 2 Kiwis vor dem Schlafengehen zu essen.
Also keine Ahnung. Kiwis sind sicher nicht schlecht, wegen dem Vitamin C-Gehalt da fürs Immunsystem und der anderen Effekten. Aber warum gerade vor dem Schlafengehen für den Schlaf günstig sein sollte, müsste man nachschauen.
Vor 22 Uhr ins Bett gehen ist auch so ein Tipp.
Ja, kein schlechter Tipp. Für Menschen, die jetzt eher Frühmenschen sind. Wenn jemand klassische Nachteule ist, nützt es wohl nichts, weil diese Personen oft vor 22 Uhr gar nicht einschlafen können.
Weil sie auch nicht müde sind.
Weil sie nicht müde sind. Das heißt, die Empfehlung, vor 22 Uhr zu Bett gehen, die kommt eigentlich aus den frühen Zeiten der Schlafforschung. Dort hat man junge, gesunde Versuchspersonen verkabelt und den Schlaf gemessen und festgestellt, dass dort war Licht aus um 22 Uhr, also Beginn der Messung. Und da hat man gesehen, dass diese Personen dann schnell eingeschlafen sind, viel Tiefschlaf hatten. Und das kommt daher, dass wenn man lange vorher wach war, also den ganzen Tag wach verbracht hat, dann ist der homöostatische Schlafdruck am Abend ganz schön aufgebaut. Und dann der erste Schlafzyklus geht dann einher mit besonders viel Tiefschlaf, wo auch die Wachstumshormonausschüttung ist und der so für bestimmte regenerative Effekte des Schlafs, unter anderem die Reinigung des Gehirns von im Wachzustand angehäuften toxischen Eiweißaggregaten, besonders wirksam stattfindet. Mhm. Und das heißt, in der Regel ist der erste Schlafzyklus oder die ersten beiden Schlafzyklen hat da mehr Tiefschlaf, hängt aber damit zusammen, wann ich anfange zu schlafen. Wenn ich Frühmensch bin und kann schon um 9:30 ins Bett gehen und wunderbar einschlafen und bin dann auch schon wieder um 6:30 oder 6:30 wach, dann mag das für mich richtig sein. Wenn ich aber Nachteule bin und dann ist es für mich vielleicht so, dass ich noch aktiv bin bis 12:30 Uhr, möglicherweise noch länger und dann erst einschlafe und dann erst meine wertvollen Tiefschlafphasen habe, aber in der Früh länger schlafen muss, um dann auf meine ausreichende Schlafmenge zu kommen. Und hier muss man natürlich bedenken, dass einerseits diese Frühmenschen, Nachtmenschen, das gibt genetische, familiäre Veranlagung. Das hat auch was mit dem Lebensalter zu tun. Jugendliche sind oft eher Nachtmenschen. Ältere werden dann, nicht in allen Fällen, aber ältere werden Frühmenschen. Und man kann das zu einem gewissen Grad auch selber verstärken oder abschwächen, diese Neigung. Wenn ich jetzt ohnehin schon eher Nachtmensch bin und sehe dann an meinem Handy Content, der mich wach hält, weil die Bilder sich bewegen, nicht nur wegen dem Hintergrundbeleuchtung, sondern einfach auch wegen dem ständig wechselnden Content und bewegenden Bildern. Dann kann das dazu führen, dass mein ohnehin schon vorhandener Spätrhythmus noch auf noch später verschoben wird, bis zum gewissen Grade. Ja. Das heißt, also, es hat viel mit genetisch und mit Lebensalter zu tun und zum kleineren Teil, aber den man nicht vernachlässigen sollte, auch mit eigenem Verhalten.
Auch mit Gewohnheit? Wenn ich jetzt ein Spätmensch bin, aber einen Beruf habe, wo ich immer ganz früh aufstehen muss, stelle ich mich dann irgendwann um oder lebe ich dann einfach immer gegen meinen Biorhythmus?
Wenn ich klassischer, wirklich ausgeprägter Spätmensch bin und immer früh aufstehen muss, dann ist davon auszugehen, dass es tatsächlich gegen den eigenen Biorhythmus ist. Nur die meisten Menschen sind nicht so extreme Früh- oder Spätmenschen, sondern sind irgendwo in der Mitte dazwischen und die sind bis zum gewissen Grad dann anpassungsfähig.
Ich verstehe. Weiterer Tipp, 2 Stunden vor dem Schlafengehen nichts mehr trinken. Da haben wir vorher schon kurz angesprochen, dass direkt vorm Schlafengehen was trinken vielleicht nicht das Gescheiteste ist, weil man dann eventuell aufstehen muss in der Nacht und auf die Toilette gehen.
Für manche, das hat natürlich was mit der Blasenkapazität zu tun. Also es gibt sicher Leute, die können noch wunderbar ihren Schlaftee trinken und müssen dann nicht während der Nacht heraus. Andere trinken gerne einen Schlaftee und müssen dann heraus, stört sie aber nicht, können wieder weiter schlafen. Also nur wenn es einen stört, dass man aufstehen muss oder wenn man wach wird, weil man auf die Toilette muss und dann den Eindruck hat, man schläft nicht mehr so richtig ein, dann sollte man sich's überlegen. Aber sonst ist sicher erlaubt, was einem gut tut.
Was auch ist jetzt durch diese ganzen Smartwatches, also die Uhren, wo man dann seinen ganzen Lebensrhythmus quasi und alle Aktivitäten eben auch Schlaf tracken kann. Macht es Sinn, immer genau zu wissen, wie viele Wachphasen habe ich in der Nacht gehabt, wie viele Minuten lang hatte ich eine Tiefschlafphase? Ist es gut, das zu überwachen?
Ja, nicht. Weil erstens mal, was einem die Smartwatch sagt, hat oft gar nichts damit zu tun, wie man wirklich geschlafen hat. Das berichten uns auch Patienten, die sagen, beide Nächte waren gleich, aber in der einen habe ich 20% geschlafen und in der anderen 98%. Das heißt, viele von diesen Trackern sind überhaupt nicht gegen den Goldstandard in der Schlafmedizin im Schlaflabor jemals verglichen worden und damit sozusagen sind sie nicht validiert. Man weiß nicht, was sie wirklich messen. Also natürlich kann man aus der Regelmäßigkeit oder Unregelmäßigkeit des Herzschlags, vielleicht eine Sauerstoffsättigung aus Ruheaktivitätsmessungen, Bewegungsmessungen, Rückschlüsse ziehen auf den Schlaf, aber wie viel es mit Schlaf zu tun hat, weiß man oft nicht. Aha. Und eher ist es so, dass durch die Verfügbarkeit von solchen Zahlen, dass man morgens eine pseudogenaue Messung dann hat, dass da eine neue Schlafstörung aufgetreten ist. Das heißt auch Orthosomnie, wo man zu sehr besorgt ist, ob man jetzt auch richtig geschlafen hat, weil einem einfach diese ganzen Tracker und Apps Pathologie vielleicht vorgeben oder auch Details vorgeben, die man so gar nicht so genau wissen müsste. Subjektiv ist es sicher so, wenn ich morgens erholt aufwache, war wahrscheinlich nichts allzu verkehrt mit meinem Schlaf.
Aber es gibt ja auch sicher sinnvolle Tipps für einen erholsamen Schlaf und eine kurze Einschlafzeit.
Die klassischen Tipps, die man immer wieder wiederholen kann, sind einfach zuerst mal mental abends herunterkommen. Wenn man jetzt irgendwelche ungelösten Konflikte, Streitigkeiten, Situationen, die einen vielleicht ärgern oder zum Grübeln veranlassen, Sorgen machen, dieses schon mal vor der Schlafzimmertür lassen. Und dann rein physiologisch sollte es dunkel sein, wirklich dunkel. Da gibt's gut genug Daten, die zeigen, dass Restlicht, was jetzt zum Beispiel von draußen durch die nicht lichtdichten Halbjalousien hereinkommt, den Schlaf stört, dass aber selbst geringe Restlichtmengen, die im Schlafzimmer zum Beispiel von Geräten kommen und die eigentlich so wenig sind, dass sie die körpereigene Melatoninausschüttung gar nicht unterdrücken, trotzdem dazu führen, dass der Schlaf weniger tief ist, dass der Blutdruck, die Herzfrequenz, der Puls im Schlaf höher ist, wahrscheinlich noch so aus unserer uralten Entwicklungszeit, wo wir einfach die Umgebung checken mussten nachts, ob wirklich alles sicher ist, während wir schlafen. Also deswegen soll es dunkel sein. Warum es ruhig sein soll, haben wir auch schon kurz angesprochen. Da auch Geräusche, die einen nicht wach machen, den Schlaf unterschwellig stören können und zu einer unterschwelligen Schlaffragmentierung oder gestörten Schlafintegrität führen. Wichtig ist auch, also es sollte einerseits nicht so extrem kalt sein, dass man eiskalte Hände und Füße hat, aber andererseits darf es auch nicht so heiß sein, weil Einschlafen gelingt dann besonders gut, wenn der Körper aus der Körpermitte Wärme abführen kann an die Umgebung. Das heißt, die Körperkerntemperatur fällt so in der Einschlafphase und zu Beginn der Nacht ab. Und wie kann der Körper Wärme abführen an die Umgebung? Vor allem dann, wenn die Hände und Füße, die eine große Oberfläche haben, zwar schön warm sind, aber die Umgebung deutlich kühler als das Körperinnere. Wenn ich mit meiner Körperkerntemperatur von 36,5 Grad in einer Umgebung schlafe, die 32 Grad hat, kann ich nicht effizient Wärme an die Umgebung abgeben. Und das ist auch der Grund, warum Leute bei Hitze oft schlechter schlafen.
Dann wahrscheinlich auch die Klassiker, kein Alkohol vorm Zu-Bett-Gehen trinken, oder?
Alkohol ist leider oft eins der Mittel, was Menschen, die schlecht schlafen, in einem Versuch, sich selbst zu heilen oder zu helfen, nehmen. Das kann natürlich dazu führen, dass man zunächst mal nach einem Glas Rotwein vielleicht vermeintlich besser einschläft, aber generell ist Alkohol, vor allem in höheren Dosen, einfach kein geeignetes Schlafmittel, weil er dazu führt, dass in der ersten Hälfte der Nacht, während die Alkoholspiegel hoch sind, die Atmung im Schlaf deutlicher gestört ist, hat so eine muskelentspannende Wirkung, die Wegschwelle wird angehoben, das heißt, es kann aus einfachem Schnarchen unter Alkoholeinfluss eine obstruktive Schlafapnoe werden. Und wenn dann in der zweiten Hälfte der Nacht die Alkoholspiegel abfallen, dann kommt es oft dazu, dass dann Weckreaktionen kommen, der Schlaf fragmentiert ist und der zuvor unterdrückte Rapid-Eye-Movement-Schlaf mit Macht wiederkommt und dann zum Beispiel mit unangenehmen Träumen einhergeht. Das heißt also, auf vielen Ebenen ist Alkohol in der Lage, den Schlaf zu stören und nicht ihm zu helfen.
Und beim Essen, wann soll man die letzte Mahlzeit zu sich nehmen? Weil da heißt es auch oft, du musst auch mindestens 2 Stunden vorm zu Bett gehen sein.
Ja, da sollte man vielleicht auch sehen, was einem selber gut tut. Mhm. Leute, die jetzt vielleicht übergewichtig sind, vielleicht schon mit Reflux, mit Sodbrennen zu tun haben, vielleicht nicht erkannte Schlafapnoe haben, bei denen ist diese Empfehlung sicher so, dass wenn die mit vollem Magen sich hinlegen, dass dieser Reflux und Sodbrennen dann noch verstärkt wäre. Dann gibt es allerdings auch die Empfehlung, dass man das ganze Dinner cancelt, wo man aus der Sicht der Schlafmedizin vielleicht sagen würde, man soll es nicht allzu extrem angehen, weil gerade Menschen, die sehr hungrig zu Bett gehen, unter Umständen dann nachts aufstehen und den Kühlschrank plündern. Und dann ist es noch besonders schädlich, weil es dann wirklich zu nachtschlafender Zeit gegessen wird. Allerdings gibt's auch schon Untersuchungen, dass sehr, sehr späte Mahlzeiten vielleicht für den Körper schwerer zu verstoffwechseln sind als frühere Abendmahlzeiten. Das ist aber sicher auch ein kulturelles Phänomen. Es gibt Länder, in denen halt prinzipiell sehr spät gegessen wird, man aber dann vielleicht auch nach dem späten Essen noch zusammensitzt und sich unterhält und nicht direkt mit dem letzten Bissen dann ins Bett steigt. Mhm.
Und dann merkt man es ja wahrscheinlich auch, dass man nach den Kässpätzeln oder nach der Pizza am Abend vielleicht nicht ganz so gut einschläft, weil es einfach im Magen liegt.
Genau, deswegen ist immer die Empfehlung, dass man selbst sieht und selbst Erfahrungen macht und sich dann eben merkt, wenn einem etwas nicht so gut getan hat.
Dann sage ich vielen Dank fürs informative und sehr interessante Gespräch.
Gerne, danke auch für die Fragen.
Bitte, sehr gerne. Dann hoffen wir, dass wir einigen helfen konnten.
Das wäre schön.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.